Ja, ich begrüße auch alle ganz herzlich heute Morgen und freue mich, dass wir diesen Gottesdienst zusammen feiern dürfen. Danke auch Nils für seine einleitenden Worte. Das war sehr gut, das passt zu meinem Thema. Ich habe gedacht, wenn ihr jetzt noch weitermacht, dann könnten wir eigentlich die Predigt dann auch schon schließen, dann sind wir schon durch. Aber er hat da ein paar gute Aufhänger genannt für uns. Ja, mein Predigtthema heute lautet: Echter Glaube entsteht aus Gottes Kraft. Und ich hoffe, dass du an diesem Thema interessiert bist. Vielleicht fragst du dich ja auch, woher kommt mein Glaube? Wie soll man glauben? Was ist das Richtige am Glauben? Und auch ist meiner Meinung nach Gottes Kraft immer ein interessantes Thema. Das, was wir brauchen und das, was wir auch merken, was in uns wirkt oder auch in anderen Menschen, und wir wollen dem gerne nachspüren. Ich lese uns einen Text heute, den Predigttext, der steht in 1. Korinther 2, die Verse 1 bis 5. Aber damit wir den Zusammenhang verstehen, auf den ich auch viel eingehen werde, lese ich ab 1. Korinther 1, Vers 17. Da steht: Denn Christus hat mich gesandt, das Evangelium zu verkündigen. Nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht werde. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben: Ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Wo ist ein Weiser? Wo ein Schriftgelehrter? Wo ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Und weil denn Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. Den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und der Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache, und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache, dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und in vielem Zittern, und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Unser Text, den ich vorgelesen habe, hier an die Korinther, ist nicht allgemein formuliert. Das ist kein Vortrag über irgendein Thema, sondern das ist in eine bestimmte Gemeindesituation hineingesprochen. Und deshalb wollen wir uns zu Beginn einmal vor Augen halten, wie Paulus das erste Mal bei den Korinthern in dieser Gemeinde gewesen war. Mein erster Punkt zu unserem heutigen Predigtthema lautet: Die Entstehung einer gläubigen Gemeinde in Korinth. Darauf wollen wir mal achten, wie diese Gemeinde entstanden ist. Auf der zweiten von drei der sogenannten Missionsreisen des Paulus kam Paulus eben auch nach Philippi. Viele von uns kennen den Bericht dort über den Kerkermeister und die Schläge, die Paulus bekommen hatte und die Inhaftierung, die Not, die er dort erlitten hatte. In der nächsten Stadt, die er dann besuchte, in Thessalonich, wurde Paulus auch von einem Mob bedroht, so dass er in der Nacht nach Beröa weiterzog. Auch dort musste er schnell seinen Koffer packen, da die Juden einen Aufruhr gegen ihn anzetteln wollten. Und so kam er dann als nächstes nach Athen und von dort konnte er, diesmal nicht auf der Flucht, nach Korinth weiterziehen. Aber auch dort wurde er von den Juden abgelehnt und musste um seine Sicherheit bangen. Korinth war zudem eine Hafenstadt und war ein Synonym für lasterhaftes Leben. Da trieben sich in dieser Stadt die gefährlichsten Leute herum. Wie fühlte sich Paulus in dieser Situation, habe ich mich gefragt. Und zum Glück wird uns davon auch etwas berichtet. Ich glaube, Paulus war so ziemlich am Ende seiner Kraft, mental und psychisch. Er hätte sich wohl am liebsten in seine Kammer eingeschlossen und jeden Kontakt mit der Außenwelt gemieden. Aber Jesus erschien ihm in der Nacht und sprach zu ihm. Und wir können das lesen in der Apostelgeschichte 18, die Verse 9 und 10. Da steht: Der Herr aber sprach durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus: Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Denn ich bin mit dir und niemand soll dich angreifen, dir Böses zu tun. Denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Das knüpft gewiss an die Erfahrung an, die er vorher auf seiner Reise gemacht hatte. Und dieses Erleben, das können wir auch nochmal nachlesen in unserem Text in 1. Korinther 2. Dort heißt es: Ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und in vielem Zittern. Und ich denke, wir können ein bisschen nachempfinden, wie es ihm gegangen war. Und wenn jemand Paulus das erste Mal gesehen hat damals, wird er wohl gedacht haben: Oh, das soll der berühmte Paulus sein, so ein stiller, geschundener Mann. Und gerade in den Briefen an die Korinther schreibt Paulus viel über die Leiden, die er so erlebt hat in seinem Leben und auf seinen Reisen. Als Paulus von Jesus als Apostel berufen wurde, sagte Jesus über ihn: Ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss. Und Paulus war bereit, auch diesen Teil seiner Berufung anzunehmen. Das fiel ihm gewiss nicht leicht. Ich habe hier einige Dinge aufgezählt. Wer damals in der Welt mit der Obrigkeit zusammenstieß, der musste sich fürchten. Und die Beispiele in der Apostelgeschichte zeigen uns, dass man meistens zuerst geschlagen wurde und danach wurde versucht, die Wahrheit herauszufinden. Paulus lernte auf schmerzhafte Weise, was Jesus an anderer Stelle zu ihm sagte, im 2. Korinther: Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Und Paulus lernte: Wenn ich schwach bin, das bin ich stark. Dann bin ich stark. Das heißt, wenn meine Persönlichkeit in den Hintergrund tritt, dann kann Gottes Kraft am anderen wirken. Die Entstehung einer gläubigen Gemeinde in Korinth, bei diesem Gedanken sind wir noch immer. Jesu Worte, der Zuspruch in jener Nacht, hatte sich erfüllt. Eine große Gemeinde entstand in Korinth. Aber mit der Zeit entwickelten sich Dinge, die Paulus an der Gemeinde kritisieren und zurechtrücken musste. Wie wir auch über andere Gemeinden des Neuen Testaments lesen, ist die Gemeinde nicht vollkommen, sondern es gab immer wieder in der Gemeinde Menschen, die sich hervortun wollten und Beachtung suchten. Öffentliches Reden, die Rhetorik, hatte damals einen großen Stellenwert. Und deshalb begannen die Leute schon in jungen Jahren mit der Ausbildung in dieser Kunst. Und die Rhetorik wurde eben als Herrin der Künste genannt. Und solche Menschen bekehrten sich auch, wurden der Gemeinde hinzugetan und versuchten dort in der Gemeinde mit ihrer Begabung zu glänzen. Andere versuchten sich durch Weisheit hervorzutun. Ihre Predigt bestand aus Redeweisheit, wie 1 Vers 17 das bezeichnet. In Redeweisheit statt in der Verkündigung Jesu, seiner Person und seiner Taten. Ich habe eine Zeit lang auch einem Prediger zugehört, bei dem es immer so bestimmt 10 bis 15 Minuten gedauert hat, bis er das erste Mal einen Text aus der Bibel angeführt hatte. Da kam dann vieles anderes, was meiner Meinung nach nicht dazu gehörte. Oder um ein Beispiel zu sagen, wie man mit Redeweisheit predigen kann, nehmen wir den Bericht, in dem Jesus über Jerusalem weint. Und dann kann man ja auch darüber erzählen, ja, ich habe auch schon mal geweint und wie gut das doch ist, wenn man mal so richtig weint und wie das läutert und wie das hilft und kann da einen großen wissenschaftlichen Vortrag über die psychischen Vorteile des Weinens halten. Aber man hat nicht dafür gesorgt, dass die Gemeinde etwas über Jesus gelernt hat. Diese Menschen aus Korinth waren stolz und selbstzufrieden, während Paulus sich seiner Schwachheit rühmen konnten. Sie rühmten sich ihres Wissens und Paulus ermahnt deshalb am Schluss des ersten Kapitels: Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Nun wollen wir uns den Versen aus Kapitel 2, 1 bis 5 zuwenden. Ich denke, ich habe uns diese Verse schon ein wenig näher gebracht, wenn ich berichtet habe, was Paulus so erlebt hat auf seinen Reisen und bei seinem ersten Besuch dort in Korinth. In der Elberfelder Bibel begegnen uns in Kapitel 2 zweimal die Worte und ich. Und sie teilen uns diesen Text eben auch ganz logisch ein. Und ich, sagt er zuerst in Vers 1, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus und ihn als gekreuzigt. Also das ist das Ziel, das er sich vorgenommen hatte. Und als zweites, und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und in vielem Zittern, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruht. In den ersten beiden Versen sagt Paulus uns, was der Kerninhalt seiner Verkündigung ist. Er predigt, dass Jesus gekreuzigt ist. Das ist das Entscheidende. Nicht das, was modern, was logisch, was angenehm, was interessant ist, sondern was Gott ihm aufgetragen hat. Nämlich die Botschaft, dass Gott seinen Sohn für uns gesandt hat. Mein zweiter Hauptgedanke der Predigt dreht sich deshalb um den Inhalt der Predigt. Der Inhalt der Predigt. Was hat Paulus gepredigt? Wie schon erwähnt, stellt Paulus Jesus in die Mitte. Nicht sich selber durch brillante Rhetorik oder geschliffener Predigt. Er hat sich vorgenommen, so sagt er uns, nichts anderes zu wissen als das Thema Jesus und ihn als gekreuzigt. Nicht als Weltverbesserer, nicht als jemand, der uns eine Reihe gute Sachen hinterlassen hat, ein paar Lebensweisheiten. Nein, sondern Jesus als gekreuzigt. Das ist die Botschaft, die die Welt hören muss. Wenn wir hören, nur die Botschaft vom Kreuz, was soll das heißen, fragen wir uns. Dann hätten wir eigentlich nicht viel Stoff zum Predigen und wir würden fragen, Paulus, wenn du nur vom Kreuz erzählen würdest, warum hast du denn so viele Bücher geschrieben? Und soll die Predigt monoton klingen, ohne Beweisführung, ohne Beispiele, sondern nur langweilig und trocken, nur um ein Thema sich drehend? Nun, das ganz bestimmt nicht. Paulus lehnt eine gute Predigt nicht ab. In Kolosser 4, Vers 6 sagt er, euer Wort sei allezeit in Gnade und mit Salz gewürzt. Das sollte heißen, dass es doch eine Predigt sein soll, die gut durchdacht ist. Und wenn wir das Beispiel einer Predigt des Paulus ansehen, wie er zum Beispiel in Athen gehalten hat, dann merken wir, dass er doch eine gute, weltgewandte Argumentation hatte. Der Inhalt der Predigt, um den es geht, steht in Kapitel 1, Vers 18. Das hatte Nils uns auch schon vorgelesen und betont in der Eröffnung. Das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Was will dieses Wort sagen? Dieses Wort, diese Lehre vom Kreuz, ist nicht aus menschlicher Weisheit entstanden. Keiner hat sich ausdenken können, wie die Trennung zwischen Gott und Mensch beseitigt werden konnte. Der Mensch hat sich zwar schon immer Gedanken gemacht, wie er einen Gott zufriedenstellen konnte, und deshalb gibt es ja so viele Religionen und Götzen, aber keiner dieser Wege führte gewiss zu Gott. Gott lehnt menschliche Weisheit als Mittel der Errettung ab. Wir können und konnten uns nichts erdenken, was uns göttliche Gunst beschert. Und Gott sagt dann: Ich gebe das Leben meines Sohnes, um die Schuld wegen der trennenden Sünde zu bezahlen. Jetzt tritt Gott auf den Plan. Der Mensch hat seine Wege erdacht und es hat nichts gebracht. Und dann kommt Gott und sagt: Ich gebe das Leben meines Sohnes. Er macht es ganz einfach für den Menschen. Da gab es keine Bezahlung in Naturalien, also Opfer, Geld, Zeit, Aufwand, Verständnis, sondern man brauchte nur glauben, dass Gott die Schuld für alle Sünden der Menschen durch seinen Sohn am Kreuz bezahlt hat. In 1, Vers 21 lesen wir hier im Korintherbrief: Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Gott errettet durch die Torheit der Predigt. Das griechische Wort für Torheit heißt so viel wie absurd oder Dummheit, langweilig, ohne Schärfe, also uninteressant. Für die Menschen damals und heute ist der Gedanke, dass Gottes Sohn für uns stirbt, zu einfach, um die Lösung eines komplexen Problems zu sein. Paulus sagt in Vers 22, Juden fordern Zeichen. Also wenn Gott so etwas gemacht hätte, wie zum Beispiel den Durchzug durch das Rote Meer, dann wäre man aufmerksam geworden und hätte gedacht, da ist doch etwas. Aber wenn da jemand sagt, nein, mein Sohn stirbt am Kreuz, dann kann das keinen bewegen. Die Griechen fordern Weisheit, etwas, worüber man sich die Köpfe heiß reden kann. Aber Paulus predigt den Juden Christus als gekreuzigt. Das ist den Juden ein Ärgernis, wörtlich ein Skandal. Durch die Verheißung des Alten Testamentes haben sie einen Messias erwartet, einen Helden, einen starken Mann. Und was haben sie bekommen? Einen schwachen Menschen am Kreuz. Das war ihnen nicht recht. Und für die Heiden war Jesus ein Verbrecher, denn ein solcher muss er ja gewesen sein, da er am Kreuz gestorben ist. Und noch schlimmer ist es, dass er den Selbstanspruch hat, der Retter der Welt zu sein. Eine Absurdität. Aber wie sagt Vers 25 hier, denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Gottes kleinster und unbedeutendster Gedanke ist viel höher als menschliche Weisheit und Kraft. Noch heute hört es der Mensch nicht gern, dass seine Macht und Weisheit, nämlich die sogenannte Wissenschaft, für Gott eine Torheit ist. Die Wissenschaft kommt immer an ihr Ende, manchmal auch sehr schnell. Ich habe hier ein Zitat von einem Bischof, Joseph Butler, der sich beklagt hatte. Nicht heute und nicht gestern, sondern es war schon 1736. Er sagte, es ist so weit gekommen, dass sich viele Leute sicher sind, das Christentum sei nicht mehr ein Forschungsgegenstand, sondern man habe endlich herausgefunden, dass es aus Einbildungen bestehe. Und dementsprechend behandeln sie es, als sei dies gegenwärtig unter allen Menschen mit einem guten Unterscheidungsvermögen eine feststehende Tatsache. Das ist so wie heute auch, dass uns vorgesagt wird von Politikern und Wissenschaftlern, woran wir zu glauben haben. Nehmen wir einfach dieses profane Beispiel von der Evolutionstheorie, die überall gelehrt wird an den Schulen. Das muss man glauben. Und wer das nicht glauben kann, so etwas Hochwissenschaftliches anscheinend, der ist ein ewig Gestriger. Der Mensch will diese Botschaft vom Kreuz nicht hören, weil sie lehrt, dass er als ein Sünder ist und als solcher aus eigener Kraft rettungslos verloren ist. Er hört nicht gern, dass er auf jemand anderes als auf sich selber angewiesen ist. Aber andere Menschen haben sich auf die Botschaft, auf das Wort vom Kreuz eingelassen. Und da sind nicht viele Weise und Einflussreiche und von edler Abstammung dabei. Stattdessen sind es die Törichten der Welt, die Schwachen, die aus niederer Herkunft und die Außenseiter, die, die nichts sind, die Nichtse, die so behandelt werden und sich so fühlen. Diese haben durch Gottes Kraft erlebt, dass das Wort vom Kreuz wahr ist. Was predigt Paulus? Wie predigt er das Wort vom Kreuz? Wir können uns dazu ein Beispiel in Apostelgeschichte 22 ansehen. Dort predigt Paulus vor dem römischen König Agrippa Folgendes. Er sagt, ich bezeuge Kleinen wie auch Großen, dass der Christus leiden sollte, dass er als Erster durch Totenauferstehung Licht verkündigen sollte, sowohl dem Volk als auch den Nationen. Auch die Predigt des Petrus dreht sich um das Zentrum. In Apostelgeschichte 3 sagt er, Gott aber hat so erfüllt, was er durch den Mund aller Propheten vorher verkündigt hat, dass sein Christus leiden sollte. Ich sprach über den Inhalt der Predigt. Der Inhalt dreht sich um Jesus, um seine Person, um das, was er getan hat und auch heute noch an und in uns tut. Er muss durch den Glauben in unseren Herzen wohnen, sonst gibt es keine Errettung. Echter Glaube entsteht aus Gottes Kraft. Und es ist dort wirksam, Gottes Kraft, wo ein Mensch sich unter dieses Urteil Gottes stellt, dass er verloren ist und dass er eine Erlösung braucht durch seinen Sohn Jesus Christus. Jetzt kommen wir zu dem letzten Punkt der Predigt, der Dienst des Predigers. Da kommen wir zu dem zweiten und ich unseres Textes. Da beschreibt sich Paulus. Er will deutlich machen, der Prediger tritt hinter seine Botschaft zurück. Der Prediger ist nichts, das hat er auch so am eigenen Leib erfahren. Er beschreibt sich und seine Verfassung als schwach, Furcht und Zittern. Seine Predigt war nicht brillant. Paulus weiß, dass man Folgendes aus 2. Korinther 10, Vers 10 nicht nur leise, sondern auch laut sagt. Man behauptet von ihm, die leibliche Gegenwart ist schwach, also keiner, der auf den Tisch haut, und die Rede zu verachten. Nun, ich würde das nicht so unterschreiben. Vielleicht ist hier viel Bescheidenheit im Spiel. Wenn wir seine Reden sehen, seine Predigten in der Apostelgeschichte, dann merken wir, dass er sehr wohl etwas zu sagen hatte, aber er war bescheiden. Er will deutlich machen, dass menschliche Kraft und Redegewandtheit keine geistlichen Resultate bewirken kann. Nur Gott kann in seiner Kraft geistliche Veränderung bewirken. Wir lesen in 1, Vers 30, durch Gott seid ihr in Christus Jesus. Es ist Gott, der euch durch Christus gerecht gemacht hat, geheiligt, erlöst. Er hat es bewirkt, er allein. Paulus hat das Wort vom Kreuz, so haben wir festgestellt, in menschlicher Schwachheit gepredigt. Vielleicht auch mit mangelnder Rhetorik und wenig schillernder menschlicher Weisheit. Aber Gottes Geist und Kraft haben Veränderung bei den Zuhörern bewirkt, sodass eine große Gemeinde in Korinth entstanden ist. Ich will jetzt keine Zahl nennen, hatte ich mir mal irgendwo nachgelesen. Also wir denken manchmal so, diese Gemeinden in Ephesus oder Korinth oder so, das sind dann vielleicht so ein größerer Hauskreis oder sonst etwas. Nein, es waren Hunderte in diesen Gemeinden, die sich dort bekehrt haben. Und Paulus war 1,5 Jahre dort in Korinth. Eine große Gemeinde entstand in diesem Ort. Paulus sagt in Römer 1, Vers 16, ich schäme mich dieses Evangeliums, dieses Wortes vom Kreuz nicht, denn es ist Gottes Kraft zum Heil für jeden, der glaubt. Wenn ich mit anderen über meinen Glauben rede, dann meine ich, überzeugen zu müssen, mit Argumenten, mit Logik. Aber es reicht, wenn ich bezeuge, dass Jesus in diese Welt gekommen ist, um für uns zu sterben. In Johannes 6, Vers 44 sagt Jesus, niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Es reicht also, wenn ich Jesus bezeuge und mir sage, ich bin gespannt, was Gott jetzt aus diesem Gespräch machen wird und wie er in dem Leben dieses anderen Menschen wirkt. Es ist nur seiner Kraft, mit der er in anderen wirkt, die wir verdanken können, wenn jemand Gottes Heil versteht. Jeder Prediger, jeder einzelne Christ steht in der Gefahr, sich zu schämen, dass das Evangelium so einfach ist. Vielleicht denkt der eine oder andere, oh, das ist ein seltsamer Gedanke, sowas habe ich gar nicht. Aber wir wissen, dass auch Paulus sich damit beschäftigt hat. So wie in Römer 1, 16, wo er sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Und er muss auch Timotheus in 2. Timotheus 1, Vers 8 mit folgenden Worten ermutigen. Er sagt, so schäme du dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner seines gefangen. Timotheus schämte sich nicht nur der Botschaft wegen, die ja so einfach ist, die für viele eine Torheit ist, die vielleicht in manche Situationen, man denkt, gar nicht hineinpasst, wo Gewalt ist, wo Reichtum ist, Desinteresse, wo er sich vielleicht nicht traute, etwas zu sagen. Und dann schämte er sich auch noch für Paulus, der wie ein Verbrecher inhaftiert war. Große Probleme nahm Timotheus den Blick auf die einfache Botschaft vom Kreuz, diese Botschaft, die allein die Kraft Gottes freisetzen kann. Paulus hat diesen Entschluss gefasst, sich nicht zu schämen. Er wiederholt das in 2. Timotheus und sagt, ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe. Und ich denke, das wissen wir auch alle, die Jesus in ihrem Herzen haben. Wir wissen, wem wir geglaubt haben, und dann können wir sagen, ist egal, wie die Umstände sind und ob mich das jetzt inspiriert, diese Umstände oder nicht. Ich brauche mich nicht schämen, sondern ich kann diese Botschaft vom Kreuz so weitersagen. Gott ermutigt mich und füllt mein Herz mit seiner Liebe. Von seiner Seite ist keine Scham. Er schämt sich meiner nicht. In Hebräer 2, Vers 12 lesen wir von Jesus, er schämt sich nicht, uns Brüder zu nennen. Und in Kapitel 11 vom Hebräerbrief heißt es von Gott, dem Vater, Gott schämt sich nicht, ihr Gott zu sein. Ich freue mich, dass Gott durch seine Kraft, durch den mir geschenkten Glauben in meinem Herzen wohnt. Lasst uns eine Gemeinschaft sein, die sich des Evangeliums nicht schämt, sondern weiß, woher es kommt, nämlich von Gott, der in unseren Herzen wirkt. Echter Glaube entsteht aus Gottes Kraft. Das möchte uns Gottes Wort heute vorstellen. Wir wollen Gott loben, weil er die Welt errettet hat. Er hat sie nicht allein gelassen, sondern bietet jedem das Heil an und ermöglicht es durch seine Kraft. Wir dürfen in uns wissen, dass unser Glaube aus seiner Kraft kommt. Nicht, dass uns jemand überredet hat. Keine Weisheit, keine Werke konnten geistliches Leben in uns schaffen, sondern das geschah nur durch Gottes Kraft und Geist. Wir sehen ein Beispiel der Kraft Gottes durch die Gemeinde. Durch die vielen wird deutlich, dass die Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus im Glauben durch Gottes Kraft angenommen wird. Und an der weltweiten Gemeinde Jesu sehen wir, dass das Kreuz Jesu jeden Menschen verändern und erretten kann. Gottes Kraft hat in uns den Glauben geschaffen, die Bekehrung hin zu ihm bewirkt. Dass das alte Leben hinter uns gelassen wurde und dass wir gesagt haben, jetzt möchte ich mit Gott leben. Die Bibel beschreibt es als Bekehrung. Und da möchte ich auch ein Zitat zum Schluss vorlesen von Jonathan Edwards, auch zu Beginn des 18. Jahrhunderts. Er schreibt, alle, die sich wirklich bekehrt haben, sind neue Menschen, neue Geschöpfe, neu, nicht nur innerlich, sondern auch nach außen hin. Sie sind durch und durch geheiligt, und zwar nach Geist, Seele und Leib. Altes ist vergangen, alles ist neu geworden. Sie haben neue Herzen, neue Augen, neue Ohren, neue Zungen, neue Hände, neue Füße. Dies ist gleichbedeutend mit einem neuen Verhalten, einer neuen Lebenspraxis. Sie wandeln in Neuheit des Lebens und fahren damit bis ans Ende ihres Lebens fort. Das bewirkt Gottes Kraft am Menschen durch die törichte Predigt vom Kreuz. Ich möchte dazu einladen, wer Fragen hat zu dieser Bekehrung oder wer diese Kraft Gottes in seinem Leben erfahren kann, dass er mich anspricht oder jemand hier aus der Gemeinde, dass er doch merken darf, diese Kraft Gottes will auch in seinem Leben wirksam werden, will ihn auch überzeugen, will ihn zu einem ganz neuen Menschen machen. Ich möchte noch mit uns beten. Ich danke dir, lieber Vater im Himmel, dass die Kraft, die du doch in dieser Welt bewirkst, doch nicht eine Utopie ist, nicht eine Vorstellung nur, sondern dass sie deutlich sichtbar ist. Deutlich sichtbar in uns, die wir glauben dürfen, deutlich sichtbar in denen, die du errettet hast, aber auch, dass du ein Zeichen gesetzt hast durch deinen Sohn. Du hast ihn deutlich sichtbar sterben lassen in dieser Welt am Kreuz und hast ihn auferweckt, sodass dieses Zeugnis doch auch wirklich wahrhaftig ist und ist uns von denen überliefert worden, die doch früh glaubten, die das alles miterlebt haben. Und wir danken dir, dass du doch heute auch genauso zu erfahren bist. Und dass da, wo wir schwach und zitternd sind und Furcht haben, dass du da bist, dass wir dich bitten dürfen, dass du uns kräftigst, dass du uns leitest, dass du uns die Augen öffnest, dass du uns den Mut schenkst, ohne Angst und ohne Scham zu leben in dieser Welt. Wir freuen uns, dass die Botschaft doch auch heute immer noch verkündigt wird und wir diese Freiheit haben, das laut zu sagen in unserer Umgebung, in der Nachbarschaft, auf der Straße. Überall dürfen wir von diesem wunderbaren Wort vom Kreuz erzählen, das uns auch zeigt, dass du einen Weg gesucht hast, dass Menschen gerettet und versöhnt werden mit dir. Ich bitte dich auch um deinen Segen für die Zeit, die wir hier in der Gemeinde haben, für die Gemeinschaft auch noch, fürs Kaffeetrinken, dass doch auch dein Wort dort verkündigt wird und doch auch die Freude im Herzen ist, dass du da bist und dass du uns überzeugst und trägst. Amen. Ich möchte noch ein Wort des Segens zu uns sprechen und bitte dazu aufzustehen. Es ist interessant, dieses Wort, da wird jede Person der Dreieinigkeit etwas zugeschrieben. Man muss sich auch fragen, warum gerade dieses Wort, da wird die Gnade dem Herrn Jesus zugeschrieben und die Liebe Gott und die Gemeinschaft dem Heiligen Geist. Und es ist gerade da, wo Menschen auch Probleme haben mit Gott, so ist dieser Segen, sagt er deutlich, Gott ist Liebe und er hat einen Weg für uns ersonnen, dass wir Gemeinschaft haben mit ihm. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ja, wir hören noch ein Postludium. Ich wünsche allen einen gesegneten Sonntag und eine gute Zeit. Nehmt euch Zeit zum Gespräch beim Kaffeetrinken. Jeder ist herzlich eingeladen. Mhm.